NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die 8. Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lazar. Ausgehend von Deutschland durchdringt der Nationalsozialismus zunehmend den Alltag der Menschen in Österreich und Ungarn. Ilona und Kurt haben es mit ihren Kindern in die Schweiz geschafft, mussten dafür aber ihr gesamtes Geld aus dem Zug werfen. Lajos und Lili geht es noch gut, sie haben ein Haus in Budapest gekauft. Pista geht dort auf eine Klosterschule, da überreicht ihm im November 1938 auf dem Heimweg ein Mädchen aus dem gegenüberliegenden Gymnasium einen Liebesbrief. Es ist Mathilda und sie entstammt einer jüdischen Familie. Es entbrennt eine große Liebesgeschichte, die aber die Mutter des Mädchens um jeden Preis verhindern will. Dafür wird das Dienstmädchen Dora eingespannt.
Es vergingen Wochen, in denen sie sich kein einziges Mal zu Gesicht bekamen. Läutete 4 Minuten nach der Schulglocke des Mädchengymnasiums, jene der Klosterschule, war Mathilda schon 3 Straßen weiter. Sie wurde noch immer von Dora nach Hause eskortiert, der das Kind leid tat und die Frau Telkes nicht verstand. Was war so schlimm daran, einen Jungen zu treffen? Zumal er sie sogar nach Hause begleitet hatte. Was macht es da schon, dass er kein Jude war? Die Telkes waren ja selbst keine richtigen Juden mehr. Und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, einen nichtjüdischen Jungen zu heiraten, wenn man daran dachte, wie es in Deutschland zuging. Wer konnte schon sagen, was geschehen würde? Vielleicht drohte Ungarn dasselbe Schicksal wie Österreich. Mathilda interessierte das alles nicht. Sie hörte zwar, wie ihre Eltern darüber sprachen, aber die Unruhe in ihren Stimmen, die Angst, in die ihre Worte getunkt waren, hörte sie nicht. Es hatte auch nichts mit ihr zu tun, dieses Land, vor dem sich alle fürchteten. Was interessierte sie Politik, wenn sie vor Liebeskummer weder schlafen noch essen konnte? Pista litt nicht weniger. Lange Zeit war er früh schlafen gegangen. Manchmal, wenn er das Licht gelöscht hatte, fielen ihm die Augen so schnell zu, dass er sich nicht einmal mehr sagen konnte, jetzt schlafe ich ein. Nun aber, da der Schlaf seine einzige Hoffnung auf Erlösung war, schien er die Fähigkeit einzuschlafen verloren zu haben. Stundenlang lag er wach, starrte in die Dunkelheit, die sich in seinem Zimmer niedergelassen hatte, und ließ seine Gedanken um Mathilda kreisen. Schaltete er die Nachttischlampe an und schaute auf die Uhr, war es stets Mitternacht. Er litt, bis es Morgen wurde, und dann litt er weiter, bis es wieder dämmerte. Am schlimmsten aber waren die kurzen Phasen des Schlafs, in denen der rote Pfau sein Rad schlug, aus dem dann das Bild Mathildas entstand. Sie ging aus der Lust hervor, für die er kein Ventil hatte, er aber bildete sich am Rand seiner Träume ein, dass sie diese erst hervorrief. Er spürte ihre Wärme, die auf seinen Körper überging, und drängte zu ihr, um im selben Moment aufzuwachen. Dann war sein Unglück so groß wie nie. Und er fasste den Entschluss, gleich am nächsten Tag all seinen Mut zusammenzunehmen und ihr einfach nachzulaufen. Oder sofort zu ihren Eltern zu gehen und um ihre Hand anzuhalten. Etwas musste er tun, denn die Briefe reichten einfach nicht aus. Wie sollte er seine Liebe in ihnen schon ausdrücken? Alles, was er schrieb, klang banal, kitschig oder dumm. Mathilda sah das anders. Für sie gab es nichts Schöneres als seine Briefe. Trotzdem versuchte sie jeden Tag, Dora zu überreden, ihr wenigstens einen Blick auf Pista zu gewähren. Denn noch mehr als die alttestamentarische Zunge ihrer Mutter, fürchtete sie, sein Gesicht zu vergessen. Sie spürte schon, wie es ihr entglitt. »Ich kenne den Schwung seiner Schrift besser als den seiner Lippen, Dora. Ich weiß nicht mal, wie er riecht. Und bald werde ich auch nicht mehr wissen, wie er aussieht. Dann werde ich ihn lieben und ihm jeden Abend schreiben, ohne ein Gesicht vor mir zu haben. Das kannst du doch nicht wollen.« Nein, das wollte sie nicht, und trotzdem zog sie das unglückliche Kind nur etwas näher zu sich heran und sagte nichts. So ging es jeden Tag, den ganzen Hin- und Rückweg. Nur im Treppenhaus sagte Mathilda kein Wort, denn sie hoffte immer noch, dass ihre Mutter die Sache bald wieder vergessen würde. Ende März überreichte Esther Mathilda einen Brief, den Pista 15-mal neu geschrieben hatte, um ihn so optimistisch wie möglich klingen zu lassen. Nachdem er auch den 15. Versuch verworfen hatte, hatte er den ersten wieder aus dem Papierkorb gefischt, glatt gestrichen und in einen Umschlag gesteckt. Die Zeit der Zuversicht war vorbei. Als Mathilda den Brief auf dem Heimweg las, denn wenigstens das erlaubte Dora ihr, begann sie so bitterlich zu weinen, dass die Haushälterin sie, aus Angst, das Mädchen werfe sich vor das nächste Auto, fester denn je um die Schultern griff. Mathilda hörte nicht zu weinen auf, bis sie vor der Haustür standen, und Dora meinte, »Jetzt musst du dich aber beruhigen, mein Kind, sonst steht bald ganz Pescht unter Wasser.« Aber natürlich verstand sie Mathilda, denn sie hatte die Sommer ihrer Kindheit, die unendlich langen, heißen Sommer, die sich wie ein Fächer flirrender, gelber Tage vor ihr auseinandergefaltet hatten, nicht vergessen, so dass sie sich vorstellen konnte, wie schlimm der Gedanke, Pischta bis zum Herbst nicht mehr zu sehen, für Mathilda sein musste. Gleichzeitig wusste sie, dass die ersten Wochen zwar schlimm seien, die Erinnerung an ihn jedoch, wie alles andere auch, unter der Sommersonne verblassen würden. Trotzdem, oder gerade deswegen, beschloss sie, Mathilda ihren Wunsch zu gewähren. Ein letztes Mal sollten sie sich noch sehen, bevor er für die Ostertage nach Hewies und von dort ins Waldschloss fahren würde. 4 Tage vor Pischtas Abreise war es soweit. In der Woche zuvor war von Nordosten her eine Kaltfront über das Land gezogen, die noch einmal Schnee und Frost gebracht hatte. Die Bauern hatten geflucht und gebetet, der Parkwächter um seine Blumen und Kirschbäume geweint und Mathilda Pischtas Namen auf die beschlagenen Fensterscheiben geschrieben. Nun stand sie neben Dora, die ihre Hände wegen der Kälte in die Jackentaschen gesteckt hatte, am Rand des Platzes und war noch nervöser als an jenem Tag, an dem sie dem stillen, kräftigen Jungen, der immer im Schatten stand, den ersten Brief in die Hand gedrückt hatte. Als die Glocke der Klosterschule läutete, war der Platz wie leergefegt, denn die Sonne war bereits hinter dem Gebäude verschwunden und schien die Pflastersteine, die nun im Schatten lagen, schon seit Jahrhunderten nicht mehr erwärmt zu haben. Unter den Fenstern der Schule lag schmutziger, vom Platz geschaufelter Schnee, auf den das gelbe Licht aus den Klassenzimmern fiel. Die Bäume hatten bereits geblüht, waren dann von der plötzlichen Rückkehr des Winters überrascht worden und wussten jetzt nicht, wie sie weiter wachsen sollten. »Ist er das?« flüsterte Dora aufgeregt, als der erste Junge das Gebäude verließ. Mathilda schüttelte den Kopf. »Und das?« »Nein. Der?« »Auch nicht. Der dort hinten. Ich werd's dir schon sagen, wenn er's ist.« Doch als er dann kam, sagte sie gar nichts. Dora merkte trotzdem sofort, dass er es sein musste. Mathilda verhielt sich wie ein Reh am Straßenrand, das vom grellen Licht eines Autoscheinwerfers erfasst wird, erstarrt, mit gespannten Muskeln und verschreckten Augen verharrt und sich auch noch lange nach dem Aufleuchten in der Nacht nicht aus seiner Schockstarre befreien kann. Auch der Junge hatte etwas von einem Rehbock, wie er auf den offenen Platz trat und sich sofort nach allen Seiten hin umsah, als spürte er ihre Blicke auf sich. Als er sie entdeckte, bewegte er seine Lippen, ohne dass sie hören konnten, was er sagte, strich sich dann das seitlich in die Stirn fallende Haar aus dem Gesicht und ging langsam und unsicher auf sie zu. Mathilda, der erst jetzt auffiel, dass Doras schwerer Arm, an den sie sich so gewöhnt hatte, nicht um ihre Schultern lag, ging ihm entgegen. Plötzlich standen sie sich wieder gegenüber, ohne Briefe, die sie einander in die Hände drücken konnten, stattdessen Doras Blick im Rücken, die sah, wie sie miteinander sprachen, gegen die Kälte von einem Fuß auf den anderen wechselten und sich dann kurz, aber fest umarmten. Während es aus den Jahren vor dem Krieg 3 Fotoalben gibt, in denen Lilly als Braut, Lojosch als Jäger, die Kinder im Schwimmbecken, die ganze Familie vor der Akropolis oder zu Besuch bei den Bleichröders in Berlin zu sehen sind, blieben aus der Zeit des Kriegs nur 2 kleine, körnige Fotografien, die beide Lojosch in Uniform zeigen. Auf der ersten steht er lächelnd vor seinem glänzenden Adlerdiplomat. Die zweite zeigt ihn mit ernstem Blick zwischen anderen Soldaten, die ihm, den Uniform nachzuschließen, unterstellt waren. Einen weiteren Anhaltspunkt liefern verschiedene Artikel zum Leben eines Benediktiners, in denen immer auch der Name des Barons fällt, der am Vormittag des 3. September sein Büro betrat, das Radio anstellte, nach dem alten Bela rief, der schon lange nichts mehr hörte, sich setzte, als der Diener nicht kam, und mit einem Gefühl zunehmender Schwäche zuhörte. Anschließend kehrte er sofort ins gemeinsame Schlafzimmer zurück, klopfte an die Badezimmertür, hinter der sich Lilly die Oberschenkel eincremte, und sagte, ohne auf eine Antwort zu warten, »England hat Deutschland den Krieg erklärt.« Lilly öffnete die Tür und sah ihn mit einem Ausdruck an, den er nicht deuten konnte. »Es ist Krieg. Chamberlain hat Hitler den Krieg erklärt.« »Er musste wohl, nachdem die Deutschen in Polen eingerückt sind«, sagte er deshalb noch einmal, obwohl er wusste, dass sie ihn verstanden hatte. »Was heißt das?« fragte sie, um zu verhindern, dass er zum 3. Mal dasselbe sagte. »Dass Frankreich Englands Beispiel bald folgen wird.« Lilly schaute ihn weiter mit diesem Ausdruck an, der sie wie ein Kind aussehen ließ, das all das nicht begriff. Er erinnerte sich an den Tag im Internat, als Kaspar ihm gesagt hatte, der Krieg stehe vor den Toren Europas. Damals war Europa nichts als ein abstrakter Begriff für ihn gewesen. Nur hatte das den Krieg nicht daran gehindert, darüber herzufallen. Und nun war es also wieder soweit. »Ich habe nie gedacht, dass es noch einmal einen Krieg geben könnte.« Anfangs hatte der Ausbruch des Krieges Pischta kaum beunruhigt. Er konnte sich nichts darunter vorstellen, denn über den letzten Krieg wurde nicht gesprochen. Zu frisch und zu tief waren die Wunden, die der Vertrag von Trianon hinterlassen hatte. Und Polen war zwar nicht weit, aber so nah dann auch wieder nicht. Als sein Vater, der die ersten Tage nach dem deutschen Überfall nichts anderes getan hatte, als Zeitung zu lesen und Radio zu hören, Ende des Monats immer noch nicht zu seiner Arbeit zurückgekehrt war, begann er sich jedoch Sorgen zu machen. Dieses Dahinleben sah dem Baron, der dem Namen Lazar mit seiner landwirtschaftlichen Begabung, seinem geschickten Umgang mit Geld und seinem unermüdlichen Fleiß wieder zu seinem alten Glanz verholfen hatte, nicht ähnlich. Doch auch seine Mutter verhielt sich seltsam. Aus unerklärlichen Gründen bezog Lilly alles auf den Krieg, den sie spätestens seit dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen zum Mittelpunkt ihrer Welt erkoren hatte. Stritt er sich beispielsweise mit Eva um ein letztes Stück Dobosch-Torte, sagte sie, »In Europa herrscht Krieg und ihr streitet euch um ein Stück Kuchen. Ihr solltet euch schämen.« Regnete es, meinte sie, »wenigstens nimmt das Wetter Rücksicht auf die Weltlage.« Obwohl es Anzeichen gegeben hatte, war Pisch dazu beschäftigt mit seinen Gedanken an Mathilda gewesen, um den Zusammenbruch seiner Welt vorherzusehen. Damit er keine der unzähligen Einzelheiten und Facetten, die Mathilda ausmachten, vergaß, hatte er sich vorgenommen, bei jedem Glockenschlag an sie zu denken. Nicht, dass er das nicht ohnehin ununterbrochen getan hätte, aber die Liebe war ihm zu groß, um sie dem Zufall zu überlassen. Aus demselben Grund war er den ganzen Sommer über ins Bett gegangen, sobald die ersten Fledermäuse am Himmel erschienen, so dass er genug Zeit hatte, bei offenem Fenster in seinem Zimmer zu liegen, auf das Zirpen der Zikaden und die Stimmen seiner Eltern im Garten zu lauschen und sich Mathilda so detailliert vorzustellen, dass er gegen Mitternacht glaubte, sie stehe wirklich vor ihm, in ihrer dunkelblauen Uniform mit der Pfauenbrosche auf der Brust und einem Brief in der Hand. Ein Brief von Mathilda kam nicht. Stattdessen lag Anfang Oktober einer mit der Aufforderung, sich umgehend in der Petscher Kaserne zu melden, auf Leuers Schreibtisch. Am nächsten Morgen setzte er sich in den Adler, fuhr nach Petsch und meldete sich. In 2 Wochen wollten sie nach Budapest zurückkehren. Doch als er sich am Abend wieder in den Adler setzte und nach Hause fuhr, zerschlug er mit einem Satz Pischtas Glück. Sie würden in 2 Wochen nicht das Stadthaus in Budapest, sondern eines in Petsch beziehen, das nur wenige Gehminuten von der Kaserne entfernt lag. »Wir werden vorerst hierbleiben«, hatte der Baron nach der Rückkehr aus der Kaserne gesagt. »Sie wollen, dass ich meine Position als Offizier wahrnehme und bei den Vorbereitungen für den Ernstfall helfe. Wir haben jetzt eine gemeinsame Grenze mit den Russen. Das müssen wir ernst nehmen.« Aber Pischta interessierte die Grenze nicht. Sollten die Russen sie doch annektieren und in ihr gewaltiges Barbarenreich einfügen, das sich wie ein hungriges Ungetüm alles einverleibte, was es in die Pranken bekam, war es nun die Ukraine im Westen, Kasachstan im Süden, Sibirien im Osten oder Finnland im Norden, auf dem schon gierig seine nimmer satten, schwarz-bärschwarzen Augen ruhten und in dessen Richtung es bereits kaum merklich seine Grenze verschob, die so lang war, dass nur eine Mutter wie die Sowjetunion eine war, genügend Männer hervorbringen konnte, um sie zu sichern. Sollten sie doch kommen, die ungewaschenen Massen aus dem Osten, sollten sie doch kommen und sie überrollen und den ganzen Westen unter sich begraben. Wenn er nur Mathilda wiedersehen konnte. Edmund Pontilla, der unbeugsame Benediktiner, kam im Frühling des Jahres 1940, als die Baronin mit den Kindern bereits wieder das Waldschloss bezogen hatte, während der Baron in Petsch geblieben war und nur an den Wochenenden aufs Land fuhr, ins Schloss und war der erste Mensch seit vielen Jahren, der sich ohne Gewehr in den Wald wagte. Spätestens seit man die kleine Ilona bewusstlos darin gefunden hatte, wurde er von den Menschen aus der Umgebung gemieden. Man erzählte sich schaurige Geschichten, sprach von einer fremden Stadt im Herzen des Waldes und berichtete sich immer wieder, man habe den Dornenkönig oder eine seiner verführerischen Töchter am Waldrand gesehen. Waren die Kinder ungezogen, drohte man ihnen damit, sie im Wald auszusetzen. Natürlich warnten die Leute den neuen Schlosskaplan, und er hörte sich auch all ihr abergläubisches Geschwätz an, um zwei Tage später mit nichts als einem Notizbuch, drei Bleistiften, einer Wasserflasche und der Bibel in den Wald zu gehen. Er fürchtete sich nicht, denn er wusste Gott an seiner Seite. Was er auch wusste, war, dass er den Aberglauben nicht mit Worten, sondern nur mit Taten bekämpfen konnte. An jenem Tag stand er früh auf, wusch sich das hohlwangige Gesicht, das selbst mit seinen 50 Jahren bloß ein jugendlicher Flaum über den Lippen zierte, zog sich an, setzte sich auf die Bettkante, betete mit geschlossenen Augen, verschränkten Händen und gesenktem Kopf, band sich die Schnürsenkel seiner Wanderschuhe, schulterte seinen Lederrucksack, den er schon am Abend zuvor gepackt hatte, und ging in die Küche hinunter, um einen schwarzen Kaffee zu trinken und die Köchin darüber zu informieren, dass er das Mittagessen auslassen würde. Dann durchschritt er den Obstgarten und betrat den Wald, der gleich dahinter begann. Pischta konnte Pontilla aus drei Gründen nicht ausstehen. Erstens musste er sich seinetwegen sonntags und mittwochs, denn es waren ja dunkle Zeiten, auf den harten Holzbänken der Schlosskapelle langweilen. Zweitens war der Kaplan so furchtbar in das Leben verliebt, dass sich Pischta seines am liebsten genommen hätte. Selbst jetzt, da die deutschen Truppen das neutrale Belgien überfielen, sprach er davon, wie dankbar er dem Herrn für die Wiederkehr des Frühlings war, die Auferstehung des Lebens, die Teppiche aus Schneeglöckchen, Gänseblümchen und Primeln, die Sonnenstrahlen an der Rückseite des Stalls, die dem Weißdorn dabei halfen, seine seidenen Blütenblätter zu entfalten und ihnen seine schimmernden Strahlenbündel aus Staubgefäßen entgegenzustrecken. Es schien Pischta fast so, als befasse sich der Benediktiner noch lieber als mit seinem Glauben mit der Schönheit der Natur, der er selbst, nun da Mathilda in unerreichbare Ferne gerückt war, nichts mehr abgewinnen konnte. Die strahlenden Maitage kamen ihm falsch vor, die blühenden Wiesen protzig und das Zwitschern der Vögel wie eine Provokation. Pontilla hielt auch nicht die Bibel, sondern Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit für das größte literarische Werk, was er zwar nur flüsternd und hinter vorgehaltener Hand zugab, aber allein aus der Häufigkeit, mit der er darüber sprach, deutlich wurde. Ja, er redete so oft von Marcel, er nannte den Schriftsteller stets beim Vornamen, dass man meinen konnte, dieser sei ein enger Freund, ein Verwandter oder sogar Liebhaber von ihm. Auf jeden Fall sah er Marcel als Seelenverwandten, der ihn besser als jeder andere Mensch verstanden hätte. So schien er auch nichts mehr zu bedauern, als die Tatsache, den Romancier nie persönlich kennengelernt zu haben. Denn er war sich sicher, dass ein Gespräch zwischen ihnen weitaus angeregter verlaufen wäre als das berühmt gewordene zwischen Marcel und Herrn Joyce, den Pontilla für einen ungehobelten Vagabunden hielt und mit dem er weder per Du war noch sein wollte. Und drittens schließlich, alle anderen liebten Pontilla. Sein Vater machte sich zwar ab und zu über ihn lustig, indem er Dinge sagte wie: »Ich glaube, unser Kaplan hat vergessen, dass nicht sein geliebter Marcel, sondern Jesus Christus der Sohn Gottes ist.« Aber Pischta wusste, dass er ihn eigentlich mochte und bewunderte. Die selbstsichere Art des Geistlichen, sein Vertrauen in die Welt und in Gott, seine Fähigkeit, vollkommen im Moment und im Leben aufzugehen, faszinierten den Baron. Er selbst konnte das nicht. Er existierte und bestand zwar in dieser Welt, aber ein Teil von ihr war er nicht. Es gab immer die Welt und ihn. Und immer kam ihm die Welt wie etwas vor, das ihn bedrohte, vor dem er sich in Acht nehmen musste. Auch Lilly genoss Pontillas Anwesenheit, denn sie vermisste das soziale Leben und den intellektuellen Austausch der Hauptstadt. Deshalb drängte sie den Kaplan auch täglich dazu, ihr beim nachmittäglichen Tee Gesellschaft zu leisten. Setzte er sich tatsächlich zu ihr, entspann sich über den dampfenden Porzellantassen ein temporeiches Wortgefecht, bei dem Lilly Pontilla dauernd dazu bringen wollte, über den Krieg zu sprechen, und er das Gespräch wiederum stets auf Marcel zu lenken versuchte. Was Pischta aber mehr als alles andere enttäuscht hatte, war, dass selbst die kleine Eva, die seine Ansichten ansonsten blind übernahm, den Priester mochte. Sie nannte ihn Edmund und hatte sich durch seine kinderfreundliche Art, er ging in die Hocke, wenn er mit ihr sprach, und seine Geschenke, er brachte ihr von seinen ausgedehnten Spaziergängen stets eine Blume, einen Stein, ein Blatt oder ein Schneckenhaus für ihre Sammlung mit, die jeden Gegenstand dieser Welt enthalten sollte, um den Finger wickeln lassen. Nicht weniger leicht hatte er die Bediensteten und die Bauern aus den umliegenden Dörfern für sich einnehmen können. Seine Geschenke an sie waren seine zurückhaltende Freundlichkeit, die Ruhe in seiner Stimme und die Einfachheit, mit der er sich ausdrückte. Nie nahm er ein Wort in den Mund, von dem er sich nicht absolut sicher war, dass es sein Gegenüber verstand. Die Teilhabe war das Grundprinzip, dem er sein Leben unterwarf. Die Verwendung gehobener Wörter und verschachtelter Satzgebilde erlaubte er sich nur in den imaginären Gesprächen mit Marcel, die der eigentliche Grund für seine langen Spaziergänge waren, und in seinen Briefen an den Erzabt. Obwohl Edmund Pontilla ein offener Mensch war, der viel lachte und die Ernsthaftigkeit der Kirche für veraltet hielt, wurde Pischta das Gefühl nicht los, unter diesem äußeren Eindruck läge noch eine andere Wahrheit. Die dunkelgrünen Wasserpflanzen unter der schlammig-braunen Oberfläche eines schlafenden Teichs gleich, dessen Sommerruhe Libellen und andere Insekten durchschwirren, kaum sichtbar war. Es lag an den dunklen Schatten in den Winkeln seiner Augen und den Ringen darunter, die in dem glatten, jugendlichen Gesicht des Schlosskaplans in einem solchen Kontrast zu dessen hellem Wesen standen, dass Pischta nicht umhinkam, diese Dunkelheit als eigentliche Repräsentation seines Charakters zu deuten. Ja, er war sich sicher, dass Pontilla etwas verbarg und entschlossen aufzudecken, was es war. Irgendwann würde er seine Maske ablegen, denn die Anstrengungen, eine solche aufrechtzuerhalten, sind immens, das wusste Pischta. Er musste nur dabei sein, wenn es soweit war. Um diesen Augenblick, da der Schauspieler das Scheinwerferlicht verlässt, sich im Dunkel der Bühne kurz den Schweiß von der Stirn wischt, seinen Blick durch den Saal, in dem der Applaus verebbt ist und die Menschen sich erheben, schweifen lässt, dann von der Bühne tritt und sich in die Garderobe zurückzieht, um sich vor dem Spiegel das Gesicht abzuschminken und wieder er selbst zu werden, nicht zu verpassen, begann Pischta, Pontilla überall hin zu folgen und ihn ununterbrochen zu beobachten. Bald kannte er jeden seiner Gesichtsausdrücke und alle Gesten, mit denen er seine eigenen oder die Worte Gottes unterstrich, konnte vorhersagen, wie er auf bestimmte Fragen, Bemerkungen oder Sprüche reagieren würde und seinen Gang sowie seine Art zu sprechen perfekt imitieren. Doch das Gesicht hinter der Maske kannte er immer noch nicht. Zu dieser Zeit, ein regnerischer Mai neigte sich seinem Ende zu, kamen Pischtas Albträume zurück, deren Verschwinden er, wie jenes einer Erkältung, erst mit ihrer Rückkehr bemerkte. Plötzlich waren sie wieder da, nachdem sie, ja, wie lange und seit wann eigentlich weg gewesen waren? Seit Mathilda. Seit Mathilda ihm vor über einem Jahr den ersten Brief in die Hand gedrückt hatte, waren seine Albträume etwas aus der Zeit vor ihr gewesen. Deshalb war es nun, da sie sich wieder farblos und flackernd, überbelichtet und körnig über die dunkle Ebene seines Schlafs legten, umso schlimmer. Denn es fühlte sich an, als wäre die Zeit mit Mathilda vorbei, als sei sie nur eine Phase gewesen, die nun der Vergangenheit angehörte. Es waren dieselben Träume, dieselbe Abfolge an Bildern, die sich stockend aneinanderreihten, sodass man jedes als einzelne Aufnahme erkennen konnte. Und wie früher gaben sie Pischta das Gefühl, keine Kontrolle über sein Leben zu haben. Während er tagsüber, wenn er schon nicht tun und lassen konnte, was er wollte, wenigstens die Illusion aufrecht erhielt, frei über seine Gedanken zu bestimmen, musste er selbst diese Freiheit, die letzte, die bleibt, aus den Händen geben, sobald er ins Reich der Träume glitt. Der Schlaf war wie ein Vergewaltiger, zu dem er sich jeden Abend wieder ins Bett legen musste. Wie früher zeigten die Bilder Charlie Chaplin, der sich tanzend auszog, der die Melone vom Kopf schleuderte, den Stock von sich warf, das zu kleine Sakko von seinem Körper streifte, die zu großen Schuhe von den Füßen gleiten ließ, aus der zu weiten Hose stieg, den Bürstenschnauz von der Haut riss und die Schminke aus dem Gesicht rieb, sodass er am Ende dieser verstörenden Sequenz als gut aussehender junger Mann dastand, dessen Gesicht trotz allem noch immer wie eine Täuschung wirkte, so als trüge er unter der Maske des Tramps noch eine andere und unter dieser nochmal eine, so als bestände er nur noch aus Masken und habe längst vergessen, wer er eigentlich war. Der Juli war unerträglich heiß und kam Pischta wie eine endlose Wiederholung des immer gleichen Tages vor. Er schlief und träumte von Chaplin, wachte schweißgebadet auf, wusch sich das Gesicht, wusch sich die Hände, wusch sich den Schambereich, als würde er die zähen, teerschwarzen Traumbilder so los. Dann heftete er sich an Pontillas Fersen, folgte ihm, wohin er auch ging, wie sein Schatten, sah den ganzen Tag seine schmale schwarze Gestalt vor sich, die selbst wie ein Traumbild wirkte, unter der gleißenden Sonne, in der Luft, die über den staubigen Landstraßen, den Hügeln und Feldern, in den lehmigen Höfen, den Gärten und trockenen Flussbetten flimmerte und alles verzerrte. Am Mittag, wenn die Sonne keinen Schatten ließ, aßen sie hinter zugezogenen Vorhängen Paprikasalat oder kalte Pfirsichsuppe. Anschließend zogen sie sich in den ebenfalls verdunkelten Salon zurück und sehnten sich nach den Winterlandschaften, nach den gefrorenen Seen, den verschneiten Flussufern und im Schneegestöber versinkenden Straßen, die in goldenen Rahmen an den Wänden hingen. Die Sonne brannte erbarmungslos aus dem erstarrten Himmel und ließ die Vögel tot von den Bäumen fallen. Mit einem dumpfen Geräusch schlugen sie auf den Boden auf und zwangen den Gärtner in die gewaltige Hitze hinaus, um sie einzusammeln, bevor sie aufgeweicht würden. Denn am späten Nachmittag, wenn man glaubte, das Blut in den Adern beginne, jeden Moment zu kochen, fielen vereinzelte, schwere, dunkelgraue Tropfen auf die glühende Erde und verdampften, bevor man hinsehen konnte. Doch bald schwollen die einsamen, dumpfen Schläge zu einem Trommeln an, das von Sekunde zu Sekunde regelmäßiger und voller wurde, bis es die Luft zu einem Raum machte, in den man durch das offene Fenster hineinfassen konnte und in dem das Donnergrollen vom tosenden Regen übertönt, kaum zu hören war. Dann rissen sie im ganzen Schloss die Vorhänge zur Seite und die Fenster auf, so dass alles im Rauschen versank. Die Baronin und der Kaplan nutzten diese Stunde, um ihr sprachliches Kräftemessen auszufechten, dem Pischta so gut es ging lauschte. Er saß dann auf dem mit goldrot gestreifter Seide bezogenen Sofa und versuchte, seinen Blick auf Pontilla nicht durch die unter dem Geprassel zitternden Blätter und unter dem Regen rauschenden Fliederbüsche nach draußen locken zu lassen. So abrupt wie der Regen begann, endete er auch wieder. Plötzlich versiegte der Strom, so dass bald nur noch die tropische Schwüle an das Gewitter erinnerte.
Max von Pufendorf mit der 8. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Im Weißen Haus werden heute ranghohe Vertreter Dänemarks und Grönlands erwartet. Hintergrund sind die Drohungen von Präsident Trump, Grönland unter Kontrolle der USA zu bringen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Von europäischer Seite nehmen Dänemarks Außenminister Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Mosfeld an dem Treffen teil. Sie kommen mit US-Außenminister Rubio und Vizepräsident Vance zusammen. Dänemark hatte zuletzt immer wieder betont, Grönland stehe nicht zum Verkauf und könne auch nicht von den USA annektiert werden. Trump hatte zuletzt immer wieder Anspruch auf Grönland erhoben und dies mit amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet. Dagegen gibt es inzwischen auch in Washington Widerstand. Im Senat wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, um Grönland zu schützen. Er würde es den USA verbieten, das Gebiet eines NATO-Staates ohne Zustimmung des Verbündeten zu annektieren, zu besetzen oder anderweitig zu kontrollieren. Ob der Vorstoß Aussicht auf Erfolg hat, ist unklar.
Die Streitkräfte im Iran